Guten Morgen. Guten Morgen alle, die hier sind und guten Morgen auch alle zu Hause. Ich muss erstmal kurz meine Begeisterung ausdrücken über das hier alles. Also zum einen, dass Christian hier vorne steht, strahlend. Seit gestern Abend weiß er, dass er die Moderation macht und ist einfach eingesprungen. Da sitzt ein Jonathan am Flügel und seine Seele singt genau die Lieder, über die ich heute predigen will. Ich hoffe, ihr habt gut zugehört bei den Liedern. Da ist ganz viel schon drin gewesen. Und ich genieße es so sehr, hier zu sein und zu spüren. Jeder, der hier ist, bringt sich mit, bringt sich ein und auch ihr habt euch mitgebracht und seid da. Und Jesus freut sich, euch zu begegnen. Und ich möchte erstmal noch beten. Jesus, danke, dass du hier bist. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Papa, du bist hier. Und wir sind hier. Und wir sind hier zusammen. Und wir teilen einfach diese Stunde mit dir. Und wir freuen uns darüber, dass du sie mit uns teilst, dass du Gedanken mit uns teilst, dass du dein Herz mit uns teilst. Und wir freuen uns drauf und darüber und über diesen Morgen. Amen. Was waren denn heute Morgen so eure ersten Gedanken, als ihr aufgewacht seid? Oder vielleicht auch, was waren die Emotionen, mit denen ihr aufgewacht heute Morgen? Manche denken vielleicht morgens nicht so viel, aber sie fühlen. Und bei mir gibt es Morgende, da springe ich aus dem Bett und freue mich und bin energiegeladen und alles. Zumindest ist das so meine Vorstellung von einem guten Morgen und davon, wie ich gern aufstehen würde. In der Realität fallen mir morgens ganz oft die Dinge ein, die gestern nicht so cool waren, die Dinge, die mich belasten. Manchmal springt mich morgens auch so eine richtige dunkle Wolke an, durch die ich mich erstmal durchkämpfen muss, um aus dem Bett zu kommen. Und auch am Ende des Tages geht es mir oft so, als Mutter von 3 Teenie-Kindern, da kann man schon mal ins Zweifeln kommen, ob man alles richtig gemacht hat oder ob das jetzt ein guter Tag war oder nicht, fallen einem Situationen ein, wo man irgendwie vielleicht nicht ganz so positiv reagiert hat, wie man gerne getan hätte. Manchmal fragt man sich abends vielleicht auch, war eine Entscheidung richtig, die man getroffen hat im Beruf. Manchmal kriege ich auch den schlechten Nachrichtenblues und das ganze Leid und die Last der Welt überfällt mich. Unser Leben und auch unser Leben mit Jesus funktioniert leider irgendwie nicht immer ganz so, wie wir uns das vorstellen. Wir scheitern, wir verzweifeln, wir haben Fragen, wir warten auf Veränderungen. Und auch viele Schreiber in der Bibel kennen genau das auch. Die kennen Momente tiefster Verzweiflung. Viel tiefer noch als die ich erlebe. Nehmen wir mal zum Beispiel Jeremia. Sein Schmerz ist echt grenzenlos und seine Trauer ist unendlich. Und seine Anklage Gott gegenüber ist echt heftig. In den Klageliedern drückt er das aus. Er steckt gemeinsam mit den Menschen, die er lieb hat, in existenziellen Nöten, in Hungersnot, in Krieg, in Verfolgung, in existenziellem Leid. Und wenn ich diese Klagelieder lese, dann berührt mich das tief. Und ich muss sagen, es verstört mich aber auch ein bisschen. Diese Form, seine Not auszudrücken und zu klagen, sein Leid zu klagen, das ist mir ein bisschen fremd. Bei manchen Sachen, da kann ich einsteigen und bei manchen, da denke ich, das ist jetzt aber echt stark ausgedrückt. Ihr könnt es gerne mal nachlesen in den Klageliedern. Aber was mich berührt ist, dass er seine Not wahrnimmt, sich ihr stellt und sie ausdrückt. Und das ist doch Klagen, oder? Ich glaube, dass wir Deutschen Klagen echt üben könnten. Das wäre mal richtig gut. Ich bin gestern Morgen spazieren gewesen und das war wieder so ein Moment, wo mir so die Last und Not von Menschen mich so überkommen hat. Und dann habe ich so rumanalysiert, ob das jetzt eigentlich Sinn macht, dass ich darüber traurig bin und überhaupt und weinen und so. Ach, ist ja jetzt auch nicht so dran. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hallo, ich predige morgen über Klagelieder. Jetzt mache ich es einfach mal. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe Gott einfach geklagt. Einfach meine Not entgegengeschrien. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich bin hier mit meiner Not, aber Jesus ist auch hier mit mir in meiner Not. Und da war ein Stück Trost drin. Und genau das erlebt der Jeremia auch. Das ist nämlich so erstaunlich. 5 Kapitel Klage, laut, stark, Anklage, Not. Und mittendrin so ein paar Verse, 5 Verse, die klingen ganz anders. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch, wir haben es gehört in der Schriftlesung. An ihr halte ich mich fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Irgendwo ganz tief innen drin, in Jeremia, in dem verzweifelten Herzen, da muss ja noch eine andere Wahrheit wohnen. Vielleicht waren es vergangene Erfahrungen, die zu solchen Aussagen geführt haben. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir jetzt nicht in tiefer Depression und Verzweiflung stecken müssen, damit diese Worte in unserem Leben eine Bedeutung entfalten können. Sie darf uns auch ermutigen, egal wo wir jetzt stehen, ob wir aus dem Bett gesprungen sind, voller Energie oder ob wir traurig sind. Spüren wir den Worten doch einfach mal ein bisschen nach. Eine Hoffnung habe ich noch, geht der Text los. Es steht da nicht, das weiß ich ganz sicher, ich bin total überzeugt, sondern eine Hoffnung habe ich noch. Was ist denn Hoffnung? Ist es ein Gefühl? Ist es eine Überzeugung? Für mich ist Hoffnung sowas wie ein Lichtstrahl oder eine ungeöffnete Knospe, die kommt. Etwas Eröffnendes, was Mut macht. Ein gutes Ende, das sich abzeichnen könnte. Vielleicht aber ist Hoffnung auch manchmal eine Entscheidung für etwas, auf etwas hin. Also für Jeremia jedenfalls ist es was, woran er sich festhalten kann. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich mich fest, sagt er. Woran halten wir uns eigentlich fest? Woran haltet ihr euch morgens fest, wenn ihr aufsteht? Vielleicht hoffen wir darauf, dass eine Geburtstagsfeier harmonisch verläuft, das Wetter bald besser wird. Vielleicht, dass ein Termin abgesagt wird, der mir Bauchschmerzen bereitet. Oder wir hoffen darauf, dass unsere Partnerschaft sich endlich zum Guten entwickelt. Oder dass der Einsatz, den ich in der Firma bringe, endlich heute mal gesehen und gewertschätzt wird. Wir setzen unsere Hoffnung ganz unbewusst, glaube ich, auf bestimmte Menschen, auf bestimmte Ereignisse, vielleicht auch auf meine Fähigkeiten oder auf Beziehungen. Und wir merken manchmal erst, wenn unsere Hoffnungen enttäuscht werden, worauf wir sie eigentlich gesetzt haben. Jeremia, der baut seine Hoffnung auf was anderes. Er wechselt die Blickrichtung und sagt, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Warum setzt er denn seine Hoffnung auf Gott? Der nächste Satz erklärt es. Da steht, der Herr ist alles, was ich brauche. Und mal ganz ehrlich, das ist ein Satz, der nervt mich manchmal. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal auch so geht, wo ich dann denke, oh Mann, ey, also ich brauche doch noch ein bisschen mehr als Gott, oder? Also ich brauche Essen, ich brauche Kleidung, ich brauche Arbeit, ich brauche Freunde, ich brauche eine Familie und so. Was meint er denn damit? Vielleicht kann Jeremia das deshalb so sagen, weil ihm alles andere weggebrochen ist. Er hatte kein Essen mehr, war Hungersnot. Seine Freunde waren tot, seine Familie. Er hatte keine Arbeit, er hatte kein Geld, da war nichts mehr. Existenzielle Not. Und da zeigt sich doch, was letztlich wirklich trägt. Das Einzige, was ihm bleibt, die einzige wirklich reelle Chance auf Halt und auf Veränderung bietet hier Jesus. Vielleicht verstehen wir das auch ein bisschen besser, wenn er das sagt, wenn man das nochmal in einer anderen Übersetzung anguckt, nämlich in Luther, da steht, nicht der Herr ist alles, was ich zum Leben brauche, sondern der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Und das ist eine Aussage, die eigentlich von den Leviten kommt, als das Volk Israel nach Israel eingezogen ist, dann wurde ja auf die Stämme so das Land verteilt. Und die Leviten, die haben kein Land bekommen. Das heißt, die haben keine Existenzgrundlage bekommen. Die haben nichts gehabt, worüber sie sich was erwirtschaften können, um sich zu ernähren. Deren Teil war Gott. Ihr Anteil war Gott selber. Und ihm haben sie ihren Lebensunterhalt verdankt. Ihm haben sie vertraut, dass er sie versorgt. Das heißt, das Bekenntnis, Gott ist mein Teil, bedeutet eigentlich, Gott ist für mich wie das Land, von dem und auf dem ich lebe. Er ist der tragende Grund meiner Existenz. Und das ist eine Aussage, die finde ich stark. Da könnte man jetzt auch stundenlang drüber predigen, aber das ist die Grundlage irgendwie von den Versen, dass er sich entscheidet, Gott ist die Existenz, auf der ich lebe. Er ist mein Halt, er ist der, aus dem raus meine Lebenskraft kommt, aus dem raus meine innere Existenz geprägt wird. Gottes Treue hängt nicht von äußeren Umständen ab. Und so wie die Leviten ohne Landbesitz eine Existenzgrundlage in ihm hatten, so können wir auch, egal wie unser Drumherum ist, in Gott selber unsere Existenzgrundlage finden. Das geht weiter mit, denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Das heißt, wenn wir unsere Existenz auf ihn bauen, dann ist da was Gutes. Ja, aber wie jetzt? Es steht doch mitten in den Klageliedern. Das ist doch nichts gut, oder? Also ich meine, er hat alles verloren. Und das geht doch auch nicht so, dass wenn wir als Christen unser Vertrauen auf Gott setzen, dass dann alles gut ist. Wir werden krank, wie alle anderen Menschen auch. Christen werden verfolgt, sind ebenso von Hungersnöten betroffen, haben Depressionen, erleben Grenzüberschreitungen in ihrem Leben. Was ist denn da jetzt gut? Der Jeremia, der beschreibt das: Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Wenn Gott gut zu uns ist, dann zeigt sich das nicht in erster Linie daran, dass er uns rausnimmt aus den Gesetzmäßigkeiten von der kaputten Welt. Wir leben da drin. Er nimmt uns das Leid nicht exklusiv ab. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von einem kleinen Mädchen, die mein Herz sehr, sehr berührt. Sie ist die Tochter von einer Freundin und wir haben die Familie in den letzten anderthalb Jahren sehr intensiv begleitet. Vor anderthalb Jahren ist dieses Mädchen noch fröhlich auf zwei Beinen unterwegs gewesen, bis es plötzlich ganz, ganz starke Atemnot bekommen hat. Und es kam dann ins Krankenhaus. Es wurde alles total existenziell. Ihre Lunge ist kollabiert, sie musste wiederbelebt werden. Ergebnis von den Untersuchungen war, sie hat eine ganz schwere Lungenerkrankung, eine ganz seltene, und man wartet auf eine Lungentransplantation. Sie war angeschlossen an Geräten, lag monatelang im Krankenhaus, wach, bewegungslos und musste diesen Zustand aushalten und ihre Familie mit ihr. Es war ganz, ganz furchtbar. Irgendwann kam die Nachricht, dass sie eine Lunge bekommen kann. Sie hat die Lunge transplantiert bekommen. Und als sie wieder wach wurde, war klar, ihre Beine funktionieren nicht mehr. Es war eine Folge von der Behandlung, die sie vorher hatte. Jetzt hat sie eine neue Lunge, eigentlich um laufen, springen, tanzen zu können, und sitzt im Rollstuhl. Und das war was, hat uns fast das Herz gebrochen in der Begleitung von dieser Familie. Wir haben gebetet, wir haben gelitten, wir haben geschrien zu Gott, wir haben geglaubt, wir haben gehofft. Und Gott hat nicht geheilt, sondern noch was obendrauf gesetzt. Und das konnten wir alle nicht verstehen. Und dieses Mädchen sitzt im Rollstuhl, hat eine Lunge, hat eine Lebenserwartung bis maximal 30 Jahre. Man kann eine Lungentransplantation noch zweimal ungefähr wiederholen. Die Lunge in der Regel im Durchschnitt kann bis zu 8 oder 10 Jahren funktionieren, eine fremde Lunge im Körper. Tja, ist Gott gut? Ja, das Mädchen würde das so sagen. Gott hat mir das Leben neu geschenkt. Und genauso lebt sie jeden Tag mit einer Freude und einer Leidenschaft. Und sie liebt Menschen, jeden, der ihr in die Nähe kommt, denn umarmt sie und drückt ihn fest. Sie tanzt mit ihrem Rollstuhl und sie singt Lieder. Sie singt ein Lied, das ihr Vater geschrieben hat, voller Leidenschaft. Jesus, entfach dein Feuer in mir. Ich will brennen, voller Liebe und Leidenschaft für dich. Und wenn sie das singt, das habe ich letztens mal gefilmt, das geht mir so nah. Und dann ist sie in der Schule und da passiert ein Unfall. Das Kind wird vom Krankenwagen abgeholt. Und dann rollt dieses Mädchen zu den anderen Kindern, vor allem eins war das Geschwisterkind von dem Kind, was abgeholt worden ist, nimmt es in den Arm und sagt, du, ich rufe jetzt meinen Papa an und sage dem, der sollte es in unsere WhatsApp-Gruppe reinschreiben. Wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir sie über die ganzen Jahre begleitet haben, und da kamen immer so Nachrichten rein: Das schreibt jetzt mein Papa in die Gruppe und dann beten ganz viele Leute für dich, weil Beten, das hilft. Und das hat mich so angerührt. Dieses Mädchen lebt mit Jesus inmitten von ihrem Leid. Und das macht ihr Hoffnung und Mut. Und sie hat durchaus immer noch die Hoffnung, dass Jesus sie heilt. Und daran hält sie fest. Und gleichzeitig lebt sie jetzt und hier im Heute unter der Güte Gottes und in seiner Liebe. Aber der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut. Darum ist es gut, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört nie auf. Groß ist deine Treue. Das sind so drei große Worte, die da kommen in der Beschreibung von Jeremia über Gott. Güte, Erbarmen und Treue. So Attribute, die findet man ja häufig in der Bibel über Gott. Und ich finde, es lohnt sich, die genauer anzuschauen. Es sind ja oft gehörte Worte, aber manchmal auch schwer zu fassen, oder? Wenn ich in der Bibel lese, dann diskutiere ich oft die Texte mit Jesus. Und dann sind wir richtig in Auseinandersetzung und ich sage dann immer: Mensch, was heißt das denn jetzt praktisch? Ich meine, was hat es mit meinem Leben zu tun? Also Jeremia scheint diese Wesenszüge von Gott so bedeutsam zu sein, dass er seine Hoffnung darauf setzt. Von daher lohnt es sich, finde ich, zu überlegen, was bedeutet das? Fangen wir mit der Güte an. Ich verknüpfe das gern mit meiner Erlebniswelt, wenn ich über Gott nachdenke, weil nur so kann ich es ja einigermaßen greifen. Güte. Wie würde denn ein gütiges Gesicht aussehen? Kennt ihr einen Menschen, wo er sagt, der ist gütig? Für mich drückt sich Güte ganz stark in den Augen aus. Für mich sind Menschen, die gütig sind, die haben warme Augen, Lachfältchen um die Augen, weil sie gerne Menschen anlachen. Das sind Personen, bei denen ich mich wohlfühle, angenommen. Da bin ich nicht unsicher, keine Angst, Fehler zu machen. Ich werde in den Arm genommen, wenn ich mich über mich selber ärgere. Da ist auch eine gewisse Leichtigkeit, ich darf sein. Ich werde gesehen, bin zugehörig. Ich habe ein so ein Beispiel für mich, was Güte ganz stark ausdrückt, mit meinem Papa erlebt. Ich hatte sein Auto ausgeliehen und habe es gegen die Mauer gesetzt. Und es war ziemlich kaputt und ich bin dann so mit einem zitternden Herzen nach Hause gefahren und fahre so in die Hofeinfahrt und sehe schon, wie die Haustür aufgerissen wird und mein Papa rausstürmt. Und ich denke so, okay, jetzt muss ich ihm gleich sagen und so. Und er stand dann, blieb einfach stehen da an der Tür und ich komme auf ihn zu und dann sagt er: Geht's dir gut? Sage ich: Ja. Der konnte gar nicht wissen, dass ich das Auto kaputt gemacht hatte, aber er sagt: ich habe den Eindruck, ich muss gucken, wie es dir geht. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, Papa, aber ich habe dein Auto kaputt gefahren. Und dann nimmt er mich ganz herzlich in den Arm und sagt: Ach, weißt du was, das ist doch egal. Hauptsache, dir geht's gut. Und das war für mich so ein Moment von Güte, von ich darf sein, wie ich bin, mit dem Mist, den ich gemacht habe. Das spielte keine Rolle, weil er mich gesehen hat und gehalten hat. Wenn Gott so ist, dann möchte ich doch gern mit ihm zusammen sein, oder? Dann möchte ich mein Leben mit ihm teilen. Dann kann ich mit meinen Unsicherheiten zu ihm laufen und wenn was schiefgegangen ist, sein Lächeln suchen. So wie ein kleines Kind, wenn es auf dem Spielplatz sich in eine neue Ecke wagt, erstmal nochmal den Blick sucht von seinen Eltern oder vielleicht auch die Hand ergreift und sie mit sich zieht. Mit meinen inneren Augen, mit den Augen des Herzens, diesen Blick Gottes zu suchen, Gottes Lächeln über mir, mir bewusst zu machen, dass sein Blick liebevoll auf mir ruht. Das macht Mut und Hoffnung mittendrin im Leben. Und da fällt mir dieses Lied ein mit diesem Lächeln. Wer bei dir sich birgt, steht fest auf einem Berg, denn du bist seine Burg, sein fester Turm. Meine Augen richten sich auf dich allein, denn du bist meine Burg, mein fester Turm. Ich vertraue auf deinen Namen, o Herr, ich preise deinen Namen. Du bist mir Sonne und Schild, denn so hoch der Himmel ist, ist deine Gnade über mir. Wenn mein Herz voll Schatten ist, strahlt dein Lächeln über mir. Das ist für mich Güte. Das zweite Wort, was da drin steht, heißt Erbarmen. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht über die Wurzeln von diesem Vers, aber ich würde es eigentlich gern überspringen und würde gerne weitermachen mit der nächsten Folie. Man kann sich viel Gedanken machen über das Wort Erbarmen. Wikipedia definiert Erbarmen als eine starke innere Anteilnahme am Leid oder an der Not anderer, verbunden mit dem Drang, ihnen zu helfen oder sie zu trösten. So ist Gott. Glauben wir ihm das, dass sein Erbarmen ihn zutiefst erfüllt? Das Bild, das steht für mich für eine Erfahrung, die ich auch mit Gott gemacht habe zum Thema Erbarmen. Wenn ich sehr traurig bin oder, wie ich schon beschrieben habe, die Not der Welt mich überfällt, dann suche ich innerlich so einen Ort, wo ich damit hin kann. Und ein Ort ist für mich das Kreuz. Und wir haben mal ein Jahr lang in Gnadenthal gelebt. Das ist eine christliche Weggemeinschaft, ein evangelisches Kloster. Und die haben in der Kirche so ein ganz großes, ganz rau gezimmertes Kreuz stehen. Und in der Zeit, in der wir da gewohnt haben, bin ich ganz oft dahin und habe mich vor das Kreuz gesetzt. Und ich habe es richtig in den Arm genommen, richtig festgehalten, mich da dran festgehalten an diesem rauen Kreuz, an diesem Ort, wo sich das Leid der Welt trifft, wo der ganze Schmerz, die ganze Not, all die Schuld, all das, was mich zur Verzweiflung bringt, all das, was mich zerbrechen will, das trifft sich für mich an dem Ort. Und da renne ich hin und da halte ich mich dran fest und da lasse ich meine Last und meine Not raus. Und da weiß ich, da kann ich weinen, da kann ich trauern. Da ist ein Jesus, der diesen ganzen Schmerz in sich getragen hat, der ihn auf sich hat. Und plötzlich bin ich mit dem ganzen Schmerz nicht mehr allein. Und es gab auch so einen Tag, wo das so war, wo ich da saß und ich mich gefragt habe, und wo ist Gott Papa? Was sagt er eigentlich dazu? Er hat seinen Sohn da ans Kreuz geschickt. Er sieht unsere Not. Wo ist er? Und auf einmal war da dieses Bild, wie das Kreuz und ich umfangen waren von dieser Liebe des Vaters und da eine Geborgenheit da war, die mich in der Tiefe berührt hat, ein Erbarmen, ein Ich bin da, ich halte dich in deiner Not. Und wenn du das Kreuz als den Ort wählst, wo du zu Hause bist, dann bedeutet es, dass du auf meinem Schoß gehalten bist und ich mich dir ganz und gar zuwende. Mich jeder Schmerz, jeder Moment deiner Trauer und deiner Verzweiflung tief im Herzen anrührt. Das ist für mich Erbarmen. Und dieses Erbarmen hört nie auf. Und dann geht es weiter mit: Groß ist deine Treue, o Herr. An dieser Stelle fällt was auf, nämlich, dass er nicht mehr sagt, Gott ist so, sondern er spricht Gott direkt an. Das ist wie so ein Begeisterungsausruf dann, nachdem er das so aufgezählt hat, wie großartig Gott ist. Und er spricht das als Ausruf des Glaubens und des Vertrauens aus. Gottes Treue hat nie ein Ende. Und jetzt kommen wir langsam zum Ende. Unser Gottesdienst hat ein Ende, Gottes Treue nämlich nicht. Niemals hört es auf, es ist jeden Morgen neu. Und dieses jeden Morgen neu, da bindet sich nochmal das Ende mit dem Anfang. Das ist ein Teil, den ich ganz besonders liebe. Das ist ganz lange ein Passwort gewesen bei meiner Arbeit, jeden Morgen neu. Das habe ich morgens immer eingetippt und habe mich dann daran erinnert, dass Gottes Erbarmen und Treue jeden Morgen neu ist. Das ist eine Aussage, die es in meinen Alltag holt, wie Gott ist. Der Rhythmus von Tag und Nacht und von neuem Morgen, der ist mir vertraut. Und es begeistert mich, weil ein neuer Morgen ist eine neue Chance. Ich muss nicht glauben können für die nächsten 10 Jahre. Ich muss nicht Gott vertrauen können für die nächste Woche. Das reicht für heute. Wenn ich heute Gottes Güte hoffend und vielleicht auch zögernd und zweifelnd ergreife, für diesen einen Tag, dann ist es schon ganz viel. Und wenn der Tag schiefgegangen ist und er schwer war und wenn mir das Vertrauen und meine Kraft und mein Mut verloren gegangen sind, dann kann ich am nächsten Morgen wieder neu wagen zu hoffen. Das bedeutet ja nicht, dass meine Lebenssituation plötzlich anders ist. Aber ich setze mich selber in einen neuen Kontext, nämlich das, was Neues starten kann. Eine Chance auf Neugestaltung, eine Chance auf neuen Mut, eine Chance, heute eine gute Entscheidung zu treffen, heute geduldiger zu sein als gestern, weil das gestern vergeben ist und in Gottes großer Güte und Erbarmen geborgen ist. Ein Schritt nach dem Morgen, nach dem anderen. Lutz hat letztes Mal die Predigt beendet mit: Verachte nicht die kleinen Anfänge. Gott hat unsere Welt so angelegt, dass aus dem Kleinen das Große erwächst. Ich glaube, wenn wir jeden Morgen neu Gottes Erbarmen und Gottes Güte uns vor Augen halten, dann ist es ein kleiner Schritt, damit in dieser Welt was Neues und Gutes wachsen kann. Weil es ist eine gute Nachricht für uns, aber auch für die Menschen um uns herum, dass es Neuanfänge gibt. Und es ist ein hilfreicher Gedanke fürs Miteinander. In Schlachter, in der Übersetzung, fangen die ganzen Verse, die ich euch ausgelegt habe, mit folgendem Satz an. Dieses will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Und ich will schließen mit der Frage an euch: Wie können wir uns Gottes Treue und Erbarmen denn vorhalten? Was hilft uns jeden Tag neu, auf unsere Hoffnung auf ihn zu setzen? Ich habe einen ganz kleinen Praxisschritt. Ich habe mir letztens zwei Gebete rausgesucht von Thea Stegen, eins für morgens und eins für abends. Und bevor ich die Augen zumache, bete ich dieses Gebet. Es ist jeden Abend dasselbe. Und wenn ich morgens die Augen aufschlage, dann bete ich das Gebet für den Morgen. Und in diesen Gebeten ist das drin, dass Gottes Güte jeden Morgen neu ist. Und das hilft mir, ein ganz klein bisschen meinem Herzen vorzuhalten, worauf ich meine Hoffnung an diesem Tag setzen möchte. Vielleicht sind es für euch andere Sachen, aber das lohnt sich, darüber nachzudenken. Und ich schließe mit diesem Liedvers, mit dem unser Gottesdienst begonnen hat und den ich ganz großartig passend fand: Bleibend ist deine Treu. Morgen für morgen dein Sorgen ich sehe. All meinen Mangel hast du mir gestillt. Bleibend ist deine Treu, wohin ich auch gehe. Amen.